Wie siehst du dich selbst und was erwartest du von deinem Leben? Wer hat das eigentlich zu sagen? Vor diese Frage wurde das Volk Israel gestellt. Wir nehmen uns heute den 16. Teil der Predigtreihe über die Wanderung des Volkes Israels vor. Sie sind unterwegs in Richtung des Landes, das Gott ihnen versprochen hat. Ein Stück bevor sie da reinkommen, spielt sich dann eine ergreifende und erschreckende Szene ab. Ich werde das jetzt erzählen und dabei teilweise auch lesen. Wenn das, was ich sage, nicht mit dem Text wörtlich übereinstimmt, gerne die Augen lösen vom Text. Ich versuche das etwas schneller hinzukriegen, als das Lesen dauern würde. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm ihrer Väter je einen vornehmen Mann. Also lauter Verantwortungsträger in ihrem Stamm werden jetzt losgeschickt. 12 Stück sind es an der Zahl, die sie aussenden. Von jedem Stamm eine Person. Einen, der sich vorher schon als ein bewährter Mitarbeiter, als ein Verantwortungsträger erwiesen hat. Die gehen also jetzt in das Land. Wir haben von Mose vorher beschrieben bekommen, sie sollen sich alles ganz genau angucken. Und kommen nach 40 Tagen wieder. Es war auch erste Strecke zu gehen. Da haben sie sich dort umgeguckt, haben von den Früchten des Landes mitgebracht und kommen jetzt zurück. Stellen sich vor die Gemeinde und berichten, was sie dort erkundet haben. Und sie sagen, tatsächlich, wie versprochen, es fließen Milch und Honig darin. Das ist so ein Ausdruck für ein fruchtbares Land, in dem was wächst, in dem man genug zum Leben hat. Im Moment, zunächst schildern sie das mal so. Und zeigen dann die Früchte. Da soll eine so eine Traube riesengroß schon gewesen sein. Man kennt davon vielleicht so Bilder, die Kunst hat sich das zu eigen gemacht. Und dann kommt auch noch mal relativ nüchtern ein Bericht. Aber das Volk ist stark, das darin wohnt. Wir haben dort sogar Riesen gesehen. Ist ein bisschen ein Rätsel, was das für Leute gewesen sein sollen. Die tauchen immer mal wieder auf in der Bibel. So vermutlich Leute, die einfach wirklich wesentlich größer sind als andere. Und dann wird beschrieben, dass wohl offensichtlich jetzt Unruhe im Volk langsam entstand. Es war erstmal eine nüchterne Schilderung. Wie auch immer die Leute das gesagt haben, aber die Wortwahl lässt noch nicht auf Interpretationen schließen. Einfach, das Volk ist stark. Aber es macht sie voll Unruhe bereit. Und deshalb sagt einer der Kundschafter, 10 Leute haben das so gesehen, das alles stark und so. Einer der Kundschafter sagt jetzt, Kaleb, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, 10 Stück, es trennt sich jetzt diese ganze Kundschafter, dieses Kundschafterteam trennt sich in 2 Gruppen, 10 zu 2. Ist relativ ungleich. Die sprechen jetzt, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, die sind uns zu stark. Jetzt merken wir, jetzt mischt sich langsam sachliche Beobachtung, es kann ja wirklich sein, dass man erkennt, die sind zu stark, aber mit eigener Einschätzung. Und es geht jetzt weiter. Sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf und sprachen, das Land frisst seine Bewohner. Was auch immer die damit meinten. Wenn die jetzt plötzlich behauptet haben, das ist ein schlechtes Land, ja, da kann man nicht drin leben, dann ist die Frage, warum sind die Leute so groß geworden und so stark, dass wir da Angst vor haben. Schon interessant manchmal die Schilderung. Vielleicht heißt es ja auch, dass es so viel Krieg in dem Land oder so, man weiß nicht so genau, was sie damit meinten. Jedenfalls, es lohnt sich eigentlich doch nicht, da hineinzugehen. Das ist jetzt ja die Aussage. Ja, alle sind groß da drin. Wir haben überhaupt keine Chance. Wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde der Israeliten auf. Ja, da gab es eine Empörung. Und die weinten die ganze Nacht. Naja, bei 10-2, ja, einer sagt, wir können das schaffen, 10 sagen, da ist nichts zu machen, wir sind hier völlig chancenlos, wir können eigentlich auch umdrehen. Ja, die Mehrheit hat ja recht. Ja, wie soll das sonst sein? Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, ja, gegen die Führer des Volkes und sprechen, ach, dass wir gestorben wären in Ägypten oder in der Wüste. Wäre ja auch noch gegangen, rechtzeitig noch vorher. Ach, wären wir doch gestorben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Ja, und dann spricht doch einer zum anderen, lass uns doch einfach wieder so einen Anführer über uns setzen. Ne, die haben es ja nicht gebracht, die beiden, die wir bisher hatten. Und lass uns wieder nach Ägypten ziehen. Da haben sie ja auch bloß gestöhnt von der schweren Arbeit und der schweren Lebensumständen. Ja, so dass das Klagen vor Gott gekommen ist. Anfang des zweiten Buches Mose liest man das ja. Aber alles vergessen. Ja, im Nachhinein war immer alles gut. Früher war sowieso immer alles besser auch. Kennen wir ja. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, das sind die beiden, die auf der anderen Seite standen, die zerrissen ihre Kleider und sprachen zu den Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist gut. Ja, es lohnt sich, den Kampf aufzunehmen. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen und es uns geben. Ja, das ist doch ein super gutes Land. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet doch vor dem Volk dieses Landes nicht. Die werden wir wie Brot aufessen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man solle sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Und dann fängt Gott an, mit Mose zu reden. Wie lange lästert mich dieses Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen und sich zu einem größeren und mächtigeren Volk machen als dieses. Ach so, Entschuldigung, habe ich euch unterschlagen. Mose aber sprach zu dem Herrn, dann werden es die Ägypter hören, denn du hast dieses Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte herausgeführt. Das hat er schon mal angebracht. 2. Mose 32. Als das Volk da das goldene Kalb gemacht hatte, hatte Gott auch schon mal gesagt, geh mal zur Seite, ich hau da einmal drauf. Dann können wir was Neues machen. Das hat keinen Zweck mit denen. Und jetzt wieder das Gleiche. Und Mose sagt wieder, die Ägypter, da hast du sie doch rausgerettet. Sollen die jetzt sagen, du bist doch zu schwach? Und jetzt bringt er aber noch was Neues an, nämlich auch noch die Bewohner des Landes, vor denen sie jetzt ja stehen. Die werden auch sagen, die haben längst gehört, dass wir kommen und dass du in unserer Mitte bist. Und die werden dann auch sagen, heute war der Herr wohl zu schwach, um sie in das Land zu bringen, wenn er sie denn schon umbringt. So lass nun deine Kraft, o Herr, groß werden, wie du gesagt hast. Und dann zitiert er, was Gott ihm in einer persönlichen Offenbarung mitgeteilt hatte von seinem Wesen. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung, aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins 3. und 4. Glied. Darauf beruft Mose sich jetzt Gott gegenüber. So vergib nun die Missetat dieses Volks nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Es waren ja schon 9 Mal, die Gott dem Volk vergeben hat. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Aber dann sagt er eben auch, es soll ja die ganze Welt, in der ganzen Welt deutlich werden, wie herrlich und mächtig ich bin. Aber die Leute, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich schon in Ägypten gemacht habe und jetzt in der Wüste auch die ganze Zeit über, und die mich nun 10-mal, ist in der Bibel immer die Zahl für etwas Abgeschlossenes, die mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern geschworen habe zu geben. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Also alle, die im Volk ernst zu nehmen sind. Das war ab einem bestimmten Alter der Fall. Nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist. Und Josua, der wird hier nicht erwähnt, weil er ohnehin schon als der Nachfolger von Mose von Gott ausgesucht ist. Die beiden sollen in das Land kommen. Zu dem Volk sagt jetzt Gott, wendet euch und zieht in die Wüste auf dem Weg zum Schilfmeer. Dahin, wo sie hergekommen sind. Und dann redet Gott nochmal. Wisst ihr? Ah ja. Ach, das war schon unten, genau. Wisst ihr, dieses Volk murrt gegen mich. Ja, das heißt, sie unterstellen mir immer das Schlechte. Und das ist jetzt vorbei. Jetzt will ich mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in der Wüste verfallen, alle, die ihr gezählt seid, von 20 Jahren an und darüber. Ihr sollt nicht in das Land kommen, sagt Gott. Eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste und eure Untreue tragen, bis ihr gestorben seid. Also Gott vergibt, aber er vernichtet das Volk jetzt nicht auf der Stelle. Er lässt sie leben, aber er lässt sie leben mit der Perspektive, wir haben Gott nicht vertraut, was bleibt uns jetzt noch? Damit ihr inne werdet, das ist ja immer so ein Auto, damit euch innerlich bewegt, was es sei, wenn ich mich abwende. Und dann sterben die Männer, die 10 Kundschafter, sofort durch eine Krankheit. Nur Josua und Kaleb blieben am Leben. Und das Volk wird plötzlich total traurig. Also sie waren ja vorher schon traurig, weil sie nicht ins Land konnten. Aber plötzlich fassen sie den Entschluss. Sie gehen jetzt doch nochmal auf das Gebirge. Rüsten sich doch zum Kampf. So Gott, also es tut uns ja auch jetzt leid. Und jetzt sind wir hier und jetzt wollen wir kämpfen. Ja, hat bisher immer funktioniert. Gott hat immer weitergemacht mit dem Volk. Und diesmal sagt Mose, ich würde es nicht machen. Gott ist nicht mehr mit euch. Ihr werdet jetzt vernichtet, wenn ihr da hingeht und kämpfen wollt. Und dann ziehen die tatsächlich auf in den Kampf und werden furchtbar zurückgeschlagen. Soweit die Geschichte des Volkes. Wir haben hier ein Stück der Geschichte Israels vor uns, das einerseits so soll, läuft wie vieles in der Vergangenheit, nämlich dass das Volk Gottes Handeln erlebt hat und schon nahezu in der nächsten Sekunde daran gezweifelt hat, dass das auch jetzt gut macht. Das ist verrückt. Und wir erleben andererseits etwas ganz anderes bisher, das für die Beteiligten schwerwiegende Folgen hat. Das Volk Israel wusste das nach diesem Geschehen. Vorher offensichtlich nicht. Gott nimmt dich ernst. Das ist der Titel der Predigt heute. Gott nimmt dich ernst. In 2 Teilen gucken wir uns das an. Erstens, Gott lässt dich entscheiden. Und zweitens, Gott gibt dir, was du erwartest. Ihr merkt schon, das wird heute nicht nur angenehm. Bei so einem Text auch nicht möglich. Gott lässt dich entscheiden. Gott lässt die Kundschafter aussenden. Die sollen sich alles genau angucken, das wird ja ausdrücklich gesagt, mit ihren menschlichen Augen. Er verbietet nicht, guck mal nicht dorthin, ja, da sind die Leute so groß, das könnt ihr ja mal meiden, das können wir später noch hingucken, sondern er sagt, guckt euch alles an. Warum macht er das eigentlich? Der weiß doch genau, was dabei herauskommt. Wie oft habe ich diese Frage schon gehört von Menschen? Warum lässt Gott mich das denn erleben, wenn er weiß, dass ich das dann so falsch mache? Ich kann menschlich gesehen nur die eine Antwort geben. Gott nimmt dich ernst. Er möchte gar nicht, dass jemand an ihn glaubt, weil er gegen seinen Willen manipuliert worden ist. So nach dem Motto, wir missachten mal, was ja so die Wirklichkeit betrifft und bauen uns mal schön so ein Schlösschen für uns, so ein Traumschlösschen, was wir uns hier hinbasteln können. Das ist dann Glaube. Ja, so meint es ja. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in Deutschland das so denken. Es wurde ihnen so erzählt. Es wird teilweise sogar auf theologischen Universitäten so erzählt. Ja, Glaube hält ja wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht stand. Und deshalb müssen wir uns das so schön zurückbasteln und so schön nur, ach, Hauptsache, es bewegt uns im Herzen irgendwie. Pustekuchen, sagt Gott. Entweder bin ich lebendig und wirklich oder ich bin gar nicht da. Und du sollst mich wahrnehmen. Du sollst wahrnehmen, was du erlebst. Du sollst wahrnehmen, was in dieser Welt passiert. Und dann sollst du deine Schlüsse draus ziehen. Ha, genau. Verrückt. Gott scheint es ja wichtiger zu nehmen, dich bei vollem Verstand, bei vollem Willen dir zu begegnen, als dich irgendwie nur irgendwo hinzubringen. Das scheint ihm noch wichtiger zu sein. Der Mann, der mir von Jesus Christus erzählt hat, hat ja immer gesagt, Matze, Gott nimmt nur Freiwillige. Das kommt mir immer wieder. Wir Menschen können das ja kaum. Ich übe das ja bei meinen Kindern immer. Sie irgendwie zu bewegen, aber nicht nur zu bevormunden nur. Je älter sie werden, desto mehr Raum muss man dazu ja lassen. Sonst werden das ja abgebrochene Persönlichkeiten. Ja, die nur den Willen eines anderen tun können, ohne selber darüber nachzudenken. Wenn man es dann hinkriegt. Bei manchen Persönlichkeiten würde man nur was Gebrochenes hinkriegen. Ja, ich probiere das da, aber ich merke immer wieder, man arbeitet doch oft dann irgendwie mit Druck und so. Wir können das so schlecht. Leute zu etwas bewegen, was wir für richtig halten, ohne sie zu zwingen, ohne sie zu bestechen, ohne sie zu überreden. Ihnen wirklich mal sie frei zu lassen. Gott ist der Einzige, den ich kenne, der das immer hinbekommt. Das ist schon verrückt. Er will uns gewinnen und nicht überrumpeln. Das ist wohl Liebe. Die Kundschafter berichten, dass das Land gut ist und sie berichten, dass die Bevölkerung stark ist. Was machen wir mit den Informationen? Was machst du eigentlich mit dem, was du in deinem Leben bisher wahrgenommen hast? Von den Möglichkeiten dieser Welt und von deinen Möglichkeiten. Was machst du damit eigentlich? Dafür war ja die Frage, was erwartest du eigentlich noch vom Leben? Wenn das, was wir so wahrnehmen, dem widerspricht, was Gott uns sagt, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Erstens, wir halten uns an das, was wir sehen, was unsere Organe wahrnehmen können und vergessen, was Gott gesagt hat. Treffen also die Entscheidung, Gott zu misstrauen und lieber meiner Interpretation der Dinge zu glauben. Oder als zweites, wir entscheiden uns, Gott zu vertrauen. Das ist ja hier mit Glaube gesagt. Gott fragt, wie lange wollen Sie das eigentlich so machen? Sie sehen das, was ich tue in Ihrem Leben und Sie glauben mir doch nicht. Keiner von den Israeliten würde behauptet haben, es gibt Gott gar nicht. Da trifft es uns jetzt ja auch als Gottesdienstgemeinde, die sich hier zusammengetan hat. Ja, wenn keiner von uns, wenn jemand von uns hier kein Interesse an Gott hätte, würde er wahrscheinlich hier nicht sitzen. Dass es Gott gibt, wird im Jakobusbrief gesagt, glaubt sogar der Feind Gottes, glauben sogar die Teufel. Das ist interessant. Nur die Information, dass Gott da ist, also dass er existiert, wenn man das menschlich mal beschreibt, hilft offensichtlich noch gar keinem. Es geht um Vertrauen, das ist Glaube in der Bibel. Ja, und dann müssten wir aber unserer Deutung der Dinge, die wir wahrnehmen, das Misstrauen aussprechen. Hat ein Studienkollege von mir immer gesagt, wir brauchen ein gesundes Misstrauen gegen uns selbst. Ja, natürlich ein Wahrnehmen der eigenen Möglichkeiten. Ja, einen nicht immer rumbasteln und sich kleinhacken und so weiter. Nein, das ist nicht gemeint. Sondern ein gesundes Misstrauen dagegen, dass ich die Dinge richtig einschätzen kann. Gott und seine Vertrauenswürdigkeit, seine Macht und seine Liebe höher zu setzen als meine Einschätzung der Situation. Das ist Glaube. Hier Einschätzung, Milch und Honig fließen darin. Stark ist das Volk, das Aber ist rot. Jetzt kommt nämlich schon die Möglichkeit zur Wende. Ja, Kaleb greift noch ein. Mensch, wir können das schaffen. Aber nein, wir können das nicht schaffen, die sind uns zu stark. Jetzt wird's Interpretation. Und es geht weiter. Jetzt ist die Einschätzung, die sie vorgenommen haben, plötzlich auch Anlass für Fehlinformationen. Über das Land, das sie erkundet hatten, brachten sie ein böses Gericht auf. Und was 10 Leute sagen gegenüber 2, das muss ja gelten. Ja, und jetzt geht's weiter. Wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken. Man stelle sich das mal rein sachlich vor. Was ist das eigentlich für eine Selbsteinschätzung? Klein wie eine Heuschrecke. Wo sind den Israeliten eigentlich Heuschrecken begegnet? In der Wüste nicht. In Ägypten. Und was waren sie da? Sklaven. Und wie wurden sie behandelt? Nicht wie Menschen, sondern wie Heuschrecken. Plötzlich glauben die ihren Sklavenhaltern das immer noch, was sie jahrzehntelang mit ihnen gemacht haben. Das ist verrückt. Aber so funktioniert es in unserem Leben. Ich weiß nicht, wo du deine Informationen über dich selber her hast. Und was davon stimmt oder nicht. Ich frage jetzt nicht, ob ihr mich hübsch findet. Ja, das kann man ja mal selber jetzt sehen nochmal. Was ist eigentlich dran an den Dingen, die ich über mich glaube? Und was kommt vielleicht von irgendwelchen Stimmen, die sich wie Sklavenhalter über dein Leben gelegt haben und dir einreden, das wird nichts. Mit dir ist nichts mehr zu machen. Du bist eine Flasche. So kann man durchs Leben gehen. Ja, Wüste, ja, da, was haben die nicht alles erlebt mit Gott? Ja? Und nichts hat sich an der Sicht über sich selbst geändert. Deswegen können auch Christen magersüchtig werden, ihr Lieben. Oder alkoholabhängig. Ja, oder unfreundliche Menschen. Ich habe jetzt nicht das andere Wort gesagt. Das geht. Das geht. Weil es in unserem Leben nicht nur die Stimme Gottes gibt, sondern auch lauter andere Stimmen. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und wir haben zu entscheiden. Gott lässt dich entscheiden. Wenn du nämlich weitermachst, geht es so. Wir waren es auch in ihren Augen. Ja, das eine, ja, ist auch die Selbsteinschätzung. Und jetzt rede ich mir ein, die anderen sehen es alle ganz genauso. Woher wissen die eigentlich, wie die in den Augen der Riesen aussehen, als ob die sich an irgendeinen rangetraut hätten? Mit dem Schiss in der Hose, mit dem sie schon wieder nach Hause gekommen sind. Als ob die irgendjemand gefragt hätten, sag mal, wie findest du mich eigentlich? Es ist verrückt. 40 Jahre später, als die Kinder in das Land gehen, hört man davon, dass Gott dafür gesorgt hat, dass die Bewohner des Landes alle total Angst haben. Und dass man nur Huh machen braucht und die laufen alle weg. Ja, aber nein, wir waren es in ihren Augen auch wie Heuschrecken. Und so kannst du durchs Leben gehen, ich bin nichts wert. Dass ich da bin, hat eigentlich gar keine Berechtigung. Könnte ich auch irgendwas vom Leben abbekommen? Oh nein, okay, nein, dann nicht. Hab's ja auch nicht. So kann man durchs Leben gehen, ihr Lieben. Und vielleicht nur, weil du vieles nicht kannst. Da teilen wir uns an der Stelle die Einschätzung. Ich kann auch vieles nicht. Aber wer sagt denn das, was du noch zu erwarten hast? Wer sagt denn, was für einen Wert du hast? Wer sagt denn, ob du eine Berechtigung hast, in dieses Land einzutreten oder nicht? Wer hat das eigentlich zu sagen? So, und die Leute glauben es den 10. Und jetzt weinen sie die ganze Nacht. Und fangen an, wieder mal zu murren, dieses Wort, was so oft den Zorn Gottes hervorgerufen hat. Weil es nicht ist, wir beklagen uns mal bei Gott, dass es uns nicht gut geht. Klage ist in den Psalmen dauernd zu finden und bei Gott sehr erwünscht. Wer nicht klagen kann, ihr Lieben, wenn es ihm schlecht geht, der kann auch nicht loben, wenn es ihm gut geht. Aber murren ist was anderes. Murren ist die Unterstellung, Gott hat sowieso keine guten Gedanken über uns. Ach, dass wir doch gestorben wären. Warum führt uns der Herr in dieses Land? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten. Da hatte Gott sie gerade rausgeholt, dann würde ich das Ding mal wegschmeißen. Aber so gehen wir mit Gott um, ihr Lieben. Ach Mensch, war es nicht leichter ohne Jesus. Hat doch auch alles nichts gebracht. Gott sagt zwar, ich bin wertvoll. Gott sagt zwar, ich kann andere Menschen lieben, aber es geht ja gar nicht. Gott sagt, ich habe eine großartige Zukunft vor mir. Aber bitteschön, jeder merkt, dass das gar nicht angehen kann. Und so kann man sich schön das Leben kaputt machen. Was du wirklich glaubst, siehst du immer daran, wie du dich verhältst. Nicht an den zweiten Gedanken, die wir uns dann, wo wir die ersten schon wieder mit erdrücken, wenn wir uns fragen, wie siehst du dich eigentlich selbst? Achso, nee, ich muss ja sagen, jetzt als Christ sagt man ja Folgendes. Ja, sondern was du lebst, das glaubst du am Ende wirklich. Und damit wollte ich jetzt nicht sagen, dass du alles lebst, was uns im Glauben an Jesus Christus entgegenkommt. Das ist damit nicht gemeint. Aber die Frage ist, wie du reagierst. Das merkt man ja oft erst, wenn es eng wird. Ja, dann kommen die ganzen Sichtweisen über uns, die im Unterbewussten immer funktionieren, aber die wir sonst so ein bisschen mit dem Verstand wegdrücken können. Und vor allem, wenn andere da sind. Und die Kundschafter stehen vor der Entscheidung, wie sehen wir die Umstände, wie sehen wir uns selbst, und das sind alles noch nüchterne Wahrnehmungen. Und jetzt kommt's, wie sehen wir Gott? Und wer hat jetzt das Sagen, was aus uns wird? Du kannst weitermachen, dich als minderwertig anzusehen und als gescheitert. Das kannst du gerne so machen. Also gerne, nicht weil ich das gerne hätte, sondern keiner zwingt dich, es anders zu sehen. Aber wenn die Sehnsucht in dir entsteht, dass da in deinem Leben nochmal diese Sichtweise Gottes hervorkommt, die Großartiges erwartet, die auch in den Schwierigkeiten und dann, wenn es richtig doof läuft, auch noch glauben kann, dass das Leben gut ist. Wenn du das gerne hättest in deinem Leben, dann glaub mal den 2 Kundschaftern und nicht den 10. Ich habe das ja schon mal im Raum der Predigtreihe gesagt. Es dauerte für Gott eine Nacht, Israel aus Ägypten herauszubekommen. Aber es dauerte mindestens 40 Jahre, um Ägypten aus dem Herzen Israels herauszubekommen. Das Volk glaubt seiner Einschätzung über sich selbst und über die Umstände mehr als Gott. Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Dann gibt's wieder Widerspruch. Nein, der Herr ist mit uns. Ja, das geht, was er sagt. Dö, schafft sie beiseite, die Irrsinnigen. Man sollte sie steinigen. Das ist der Gipfel dessen, was Gott sich hier angucken musste. Bis jetzt hat er auch einfach geguckt. Er lässt sich entscheiden. Das war das Erste, was deutlich wird. Das Zweite erlebt das Volk nun schmerzlich. Gott gibt dir, was du erwartest. Jetzt kommt der Satz. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Alle sehen, oha, jetzt mischt Gott sich ein. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Aber man kann ja im täglichen Leben so gut oder nennen wir es lieber schlecht auch drüber hinwegsehen. Ja? Weil Gott mir nicht auf die Finger haut, meine ich, die Dinge funktionieren doch so, wie ich sie am liebsten machen würde, wie so mir der Schnabel gewachsen ist. Jetzt tritt Gott auf. Boah. Noch weiß auch keiner, was kommt. Gott redet nicht mit dem Volk. Gott redet jetzt mit Mose nur noch. Wie lange lästert mich dies Volk? Und wie lange wollen sie nicht glauben? Sag mal, was muss ich eigentlich noch machen? Nee, fragt er gar nicht mehr. Er sagt jetzt nur noch, ich brauche für die jetzt nichts mehr machen. 10-mal ist genug. 10-mal nicht vertrauen ist einmal zu viel. Sie haben seine Zeichen der Macht und der Güte gesehen. Und das hat sie offensichtlich nicht bewegt. Dauerhaft jedenfalls nicht. Mose wirft sich jetzt wieder für das Volk rein. Und das ist der Erste, der erlebt, dass Gott dir gibt, was du von ihm erwartest. Ja, Gott vergibt diesem Volk tatsächlich. Er vernichtet die jetzt nicht alle. Mose erlebt wieder, Mensch, du einfacher Mensch, der vor Gott steht, das, was du Gott sagst, das hat absolutes Gewicht. Offensichtlich ist er fast der Einzige, der es glaubt. Und er erlebt, dass Gott gibt, was du erwartest. Denn Gott vergibt diesem Volk. Aber jetzt ist es so, wie auf einer Richtbank mit einem Stück Metall, dass man wieder versucht, gerade zu richten. Ja, durch verschiedene Maßnahmen. Das tut dem Metall dann auch weh, wenn man es mal so beschreiben will. Ja, so sind ja Gottes Gerichte oft gemeint. Und jetzt wird aber das Urteil ausgestellt, dieses Material ist jetzt kaputt. Es ist so verbogen, dass es nicht mehr gerade zu kriegen ist. Das gibt es bei den Werkstoffen. Und jetzt sagt Gott, nein, ihr bekommt genau das, was ihr auch gemeint habt, was mir zuzutrauen ist. Ihr habt immer gemeint, ich will euch sowieso bloß umbringen in der Wüste. Okay. Wenn ihr das daran jetzt wirklich mit eurem Leben, und dafür meine ich, steht diese Zahl 10 auch. Nicht, weil das nur symbolisch hier aufgeschrieben ist. Nein, Gott lässt uns das auch so erleben. 10-mal. Und jetzt sagt Gott, jetzt ist nichts mehr zu machen. Es tut mir leid. Jetzt wirst du erleben, was du von mir erwartet hast. Das ist so verrückt, ihr Lieben. Man müsste an dieser Stelle eigentlich eine halbe Stunde ruhig sitzen bleiben und ins Gespräch mit Gott gehen. Du darfst das während der Predigt auch gerne tun. Hinterher auch noch kurz. Aber hier ist einfach mal wichtig wahrzunehmen, Gott lässt sich von uns nicht auf der Nase herumtanzen. Was bin ich froh, dass er mit mir noch nie so umgegangen ist. Sonst stünde ich nicht hier. Es geht jetzt auch nicht um die Frage, habe ich jetzt vielleicht das 10. Mal, darum geht es jetzt gar nicht. Es ist ja zunächst gar nicht von uns die Rede. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, ist davon die Rede, dass uns das zur Warnung aufgeschrieben ist, was das Volk Israel erlebt hat. Und da schreibt Paulus das so, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben wie sie. Ja, lass dich doch hineinnehmen ins Vertrauen auf Gott. Darum geht's doch. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Du hast doch Gottes Eingreifen in dein Leben bereits erlebt. Gottes Reden zu dir hast du bereits wahrgenommen. Das hat er nicht gemacht, nur mal so und als ob das wieder wegzuwischen sei. Nein, da hat er dir gezeigt, dass du für ihn oberste Bedeutung hast. Und das sollst du wahrnehmen. Erinner dich dran. Deswegen hat Gott dem Volk Israel Erinnerungsfeste aufgetragen, verordnet sozusagen, das ist die Medizin. Erinnern an das, was Gott getan hat, in der Bibel und in deinem Leben, ist die beste Medizin gegen ein misstrauisches Herz gegen Gott. Und wir haben Gott gegenüber keine Forderungen zu stellen, als ob er irgendwas müsste, das wird eben auch deutlich. Die wollen dann doch hinaufziehen, ne, Gott kann ja nicht so sein, was man heute theologisch alles so erzählt, Gott kann ja nicht so sein, ne, der kann ja nicht einfach Leute dann so verloren gehen lassen und so, ne, das geht alles gar nicht, er ist ja Liebe und dann schreiben wir Gott vor, was er zu tun hat. Nein, Gott ist der Einzige, der immer tun kann, was er will. Und der Einzige, der es hinkriegt, dass wir ihm bewusst und mit vollem Willen nachfolgen. Ohne gezwungen zu sein. Kein anderer kriegt das hin, aber Gott tut eben auch, was er für richtig hält. Und nicht, was wir meinen, was er müsste. Und deswegen ist der Angriff, den die dann nachher fahren, erfolglos. Weil Gott gesagt hätte, so, jetzt ist Schluss. Römerbrief, Kapitel 1, kann man dann lesen, dass das auch was mit unserer ganzen Welt und dem, was wir in unserer Welt erleben, zu tun hat. Weil Gott gesagt hat, ihr wollt unbedingt ohne mich, ja, also mit schmerzverzerrtem Gesicht, aber ich kann nur sagen, denn mal los. Und wir erleben es in unserer Welt. So wird das geschildert. Und wisst ihr, das ist alles deshalb so. Gott hätte auch den Schmerz gern aus unserem Leben rausgehalten. Aber es ist alles deshalb so, damit wir das entdecken, was diese zwei Kundschafter und was Mose entdeckt hatte. In der Geschichte, die Gott mit ihnen geschrieben hat, haben die entdeckt, sag mal, Gottes Herz schlägt ja unfassbar und unüberhörbar für mich. Das glaube ich ihm jetzt einfach. Das halte ich jetzt für meine Wirklichkeit. Und nicht, meine Einschätzung. Du meinst, du bist ein hoffnungsloser Fall, dass Gott aus deinem Leben nichts mehr machen kann. Was war denn mit Abraham und Sarah? Ja, mit 99 Jahren hat Abraham noch ein Kind gekriegt, was Gott ihm versprochen hatte. Tja, hoffnungsloser Fall. Oder Mose, ja, 40 Jahre lang Ausbildung und dann legt er los. Jetzt wollen wir mal das Volk befreien. Dong. Haben wir alles betrachtet. Und dann in der Blütezeit seines Lebens, 40 Jahre Wüste, hat er erstmal Zeit gehabt nachzudenken. Bis er dann Gott dann gesagt hat, so Gott, Mose, jetzt wollen wir mal das Volk befreien. Sagt Mose, wen meinst du? Ist hier noch irgendjemand? Also mit mir kannst du ja nicht reden. Mit mir ist das nicht zu machen. Ja, hoffnungsloser Fall. Oder Lazarus. Ja, als dann Jesus aufgetaucht ist, ja, liegt einer im Grab und stinkt schon. Ja, der war nicht schwach oder krank, angeschlagen irgendwie. Der war tot. Ja, und was sagt Jesus? So, Lazarus, es ist Zeit, komm mal raus. Zack, da steht er auf. Hoffnungsloser Fall. Ja, mit hoffnungslosen Fällen hat Gott so seine Erfahrungen. Ja, es scheint fast so, als ob ihm die ganz besonders am Herzen liegen. Denn mal los, du darfst von Gott was erwarten, dass er dir ein großartiges Leben schenkt. Ja, das ist ja auch alles als ein Vorbild geschrieben. Wir stehen doch vor der Ewigkeit mit Gott. Ja, das soll in diese Welt schon hineingreifen. Aber Gott will mit dir die Ewigkeit verbringen. Das ist menschlich gesehen nicht zu machen. Da hast du völlig recht. Du kommst da nicht rein, wenn es nach deinen Leistungen geht. Ja, das verdient sich keiner selber den Himmel. Wenn man das mal begreifen könnte, wer an dem Punkt noch nicht ist und noch sagt, ich bin der Größte oder ich bin alles, ja, der darf gerne mal die 10 Gebote ernst nehmen. Und wenn er das mal oberflächlich geschafft hat, darf er sich mal die Bergpredigt Matthäus 5 bis 7 durchlesen. Probier das mal, dann sprechen wir uns gerne wieder. Ja, da kommst du nicht rein. Du kannst nur mitgenommen werden von Jesus. Deshalb hat Gott seinen Sohn geschickt und hat ihn für dich, und deswegen steht das hier unterm Kreuz, für dich ans Kreuz nageln lassen. Ja, und jetzt ist das mal völlig unerheblich dafür, was du über dich denkst. Das ist nicht in deinem Leben unerheblich, haben wir gerade gemerkt. Sondern es ist mal dafür, wie Gott dich betrachtet, unerheblich. Sondern Gott sagt, für mich bist du äußerst wertvoll und aus dir mache ich Großartiges. Und dafür, das habe ich mir meinen Sohn kosten lassen. Nun mal los. Gott hat sich uns in Jesus Christus persönlich vorgestellt und uns mitgeteilt, wie er uns sieht. Ja, was habe ich da schon wieder überschlagen? Entschuldigung. Zack. So. Jeder ist gefragt, wie er mit Gott umgeht. Du kannst Gott glauben, dass er dir in Christus alles schenkt, was du brauchst, dann wirst du es auch erleben. Amen.